könnte mir vorstellen, dass er das Lied auch im Frühling geschrieben hat. Es ist so ein Überschwang drinne, und wenn man jetzt rausguckt, es explodiert alles, das Leben, es fängt alles neu an, es ist wunderschön. Und dafür kann man auch Gott die Ehre geben, dass er das so eingerichtet hat, dass wir reich versorgt sind mit allen Dingen. Wenn nur die Hälfte von dem, was bei uns blüht, was wird, so viel können wir gar nicht essen. Können alle Äpfel haben bei uns. Eine Woche nach Ostern. Wir haben erst die Textlesung gehört und Jesus kommt zu den Jüngern herein und er zeigt ihnen seine Hände, seine Seite. Ob eine Woche nach Ostern für sie irgendwas anders war als vorher? Ganz anders. Ganz, ganz anders war es. Ich lese mal den angegebenen Predigttext, der steht im 1. Petrus 1, Verse 3 bis 9. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird. Zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbar wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Ich finde, dieser Text schließt sich wunderbar an letzte Woche, an den Ostertext. Da hatten wir uns ja eine spezielle Person angeschaut, die Maria oder Magdalena heißt sie, ne? Wir haben gehört, wie die wieder auferstandene Jesus für sie alles verändert hat. Ihr Glaube bekam eine ganz neue, tiefere Dimension. Aus der Trauer, die da war, aus dem Leid, wuchs eine ganz neue Hoffnung. Jesus hat wirklich den Tod besiegt. Es war Wirklichkeit geworden, was er vorhergesagt hatte. Das hat nun natürlich Auswirkungen auf sie und auf jeden anderen danach auch. Das Ganze gilt nämlich auch für uns. Wenn wir heute glauben, dass Jesus tatsächlich leibhaftig auferstanden ist, dann hat das Auswirkungen für uns. Dann haben wir eine Hoffnung, dass auch für uns nach dem Tod nicht alles aus ist. Und genau darum geht es im heutigen Predigttext. Es gab damals einen speziellen Anlass für den Apostel Petrus, diesen Brief zu schreiben. Dazu, um das zu verstehen, muss man die ersten beiden Verse im Petrusbrief auch einmal lesen. Ich lese sie mal vor. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge, die in der Zerstreuung leben, in Pontus, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asia und Bithynien, nach der Vorsehung Gottes des Vaters, durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Dieser Brief wurde in eine beginnende Christenverfolgung hineingeschrieben. An Christen, die ihre Heimat verlassen mussten. Es klingt vielleicht erstmal nicht ganz so dramatisch, aber es ist doch. Wenn man seine Heimat verlassen muss, das ist dramatisch. Ich sage jetzt mal, die Älteren unter uns wissen da vielleicht noch ein bisschen was von. Wenn man alles stehen und liegen lassen muss, man muss von zu Hause weg, man muss alles da lassen. Das Leben ist manchmal nicht nur schön. Familien auseinandergerissen, Häuser, Geschäfte, Land, alles weg. In der Fremde ist man nicht unbedingt willkommen. Man muss neu anfangen mit nichts. Das war damals nicht anders wie heutzutage auch. Es gibt viele Kriege auf dieser Welt, viele Menschen sind auf der Flucht. Es ist ein immer wiederkehrendes Geschehen, das auch an Christen nicht vorbeigeht. Das haben die Menschen damals auch erlebt. Und das Leben, das praktische Leben, kann manchmal wirkliche Nöte mit sich bringen. Auch wenn man nicht unbedingt auf der Flucht ist, aber jeder hat ja auch sein persönliches Schicksal. Verluste in der Familie, Gesundheit weg, Arbeit weg, wie auch immer. Es gibt wirklich Dinge, die auch Christen betreffen, die einem keine Freude machen. Über die man auch viel sinniert, wo man vielleicht auch mit Gott hadert. All solche Dinge passieren. Und dann ist es gut, wenn man sich grundlegende Dinge neu vor Augen stellt. Also ich bemerke so in meinem Arbeitsumfeld, wir haben ja nur im Krankenhaus auch viel mit kranken Menschen zu tun, einen gravierenden Unterschied in der Sicht auf die Dinge. Ein Mensch, der keine Hoffnung auf irgendetwas später hat, versucht im Hier und Jetzt alles mitzunehmen. Der ist voll fokussiert, ich muss das jetzt erleben, ich muss so schnell wie möglich gesund werden, ich muss. Mir erzählte jetzt beim Friseur eine Dame von ihrer Schwester, die ist mit 50 gestorben. Die hatte eine Krebsdiagnose bekommen und hat sich dann eine Liste geschrieben, was sie im Leben noch alles abarbeiten möchte, bevor sie dann stirbt. Nochmal Bungee-Jumping springen, nochmal Paragliding machen und was weiß ich. Ich wollte die Friseuse da nicht so vor den Kopf stoßen, aber letztendlich hätte es Wichtigeres gegeben, zu klären, bevor man stirbt. Habt ihr die beiden einleitenden Verse an die Menschen da an der Zerstreuung noch im Kopf? Da wird ein ganz schwieriges Thema mit erwähnt. Das steht nach der Vorsehung Gottes berufen. An diese Menschen schreibt Petrus. Das ist ein Thema, was immer wieder auch mal durch die Gemeinden und durch die Köpfe geistert. Und ich denke, man darf sich dazu auch mal äußern, weil es führt oft zu Streit, zu Verhärtungen, auch zu seelsorgerlichen Problemen. Die Schrift spricht tatsächlich an vielen Stellen von einer Vorerwählung. Ich lese uns mal zwei Beispiele. Epheser 1, Verse 4 und 5. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sind in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst. Ist ein ziemlich eindeutiger Text. Oder die zweite Stelle, Römer 8, Verse 29 und 30. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern. Die er aber vorher bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Diese Verse sind mit einem bestimmten Zweck geschrieben worden. Sie sollen den Gläubigen Mut und Zuversicht geben, dass man nicht so viel auf sich selber und seine eigenen Schwächen schaut und ins Zweifeln gerät dabei. Man darf vertrauensvoll auf Gottes Gnade schauen. Man kann diese Verse aber auch missbrauchen oder missverstehen, in dem Sinne, wenn Gott mich nicht vorherbestimmt hat, habe ich keine Chance, dann bin ich von vornherein ausgeschlossen, ich kann mich gar nicht bekehren. Diese Aussage ist falsch. Das kann so nicht sein, denn zum Beispiel lehrt 1. Timotheus 2, Vers 4, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also entweder widerspricht sich die Bibel oder wir haben da was falsch verstanden. Und ich vermute, die Lösung ist ziemlich einfach. Es fällt uns aber schwer, unser gewohntes dreidimensionales Denkmuster zu verlassen. Noch einmal zurück zur Einleitung des Petrusbriefes. Dort steht, erwählt durch Vorsehung. Wenn man mal, im Internet geht das schön leicht, habe ich so eine Bibel-App, wenn man mal die Elberfelder-Übersetzung anguckt, dann steht dort Vorkenntnis statt Vorsehung. Und Vorkenntnis hat schon einen kleinen anderen Touch. Die Erklärung ist, es gibt für Gott keine Zeit. Der gesamte Lebensweg eines jeden Menschen, der jemals gelebt hat und auch derer, die noch kommen, steht Gott komplett vor Augen, von der Geburt bis zum Tod. Jeden Gedanken, jedes Gefühl, jedes Wort, alles, was wir tun, weiß Gott, auch vorher. Und dieses Vorher existiert für ihn gar nicht. Und da steigt normalerweise unser Verstand aus. Gott erwählt sich die Menschen, von denen er weiß, durch seine Vorkenntnis, dass sie sich für ihn entscheiden. Ich habe mir das so vorgestellt, ich habe einen großen Holzklotz, den will ich jetzt spalten mit einer Spaltaxt und ich habe da mehrere Werkzeuge zur Auswahl. Und ich weiß ganz genau, wenn ich das Ding nehme, das bricht ab, das geht kaputt. Dann nehme ich das gar nicht. Dann nehme ich das Ding, von dem ich weiß, das funktioniert. Das ist eine ganz logische Angelegenheit. Und Gott weiß vorher, wie wir uns entscheiden. Er weiß es. Aber die Entscheidungen treffen trotzdem wir selbst. Gott weiß es, aber er sagt nicht, du musst dich so entscheiden. Das sagt er nicht. Die Entscheidung trifft jeder selbst. Und wir stecken alle jeden Tag in diesem Prozess drinne. Und wir können Gott nicht dafür die Schuld geben, wenn wir Dinge falsch machen. Wir sind keine willenlosen Marionetten. Ich habe letztens, da waren wir in Rostock zu diesem Kaffeetrinken da, da hatte ich gesagt, Gott wird uns nicht verhaften, uns Handschellen anlegen und uns mit Gewalt ins Paradies führen. Das wird er nicht tun. Wir dürfen, wir müssen uns aktiv für den Glauben an Jesus Christus entscheiden. Oder eben auch nicht. Obwohl ich bei diesem ganzen Gedankenkomplex jetzt nicht behaupten würde, dass ich alles verstehe und auf alles eine Antwort habe. Aber was wir wirklich wissen ist, dass Gott gerecht ist und dass er auch die Liebe ist. Das würde einer Vorverurteilung widersprechen. Er verschließt nicht böswillig den Himmel vor jemandem, der gerne hinein möchte. Allerdings bestimmt er die Regeln dafür und nicht wir. Und ich vermute, da liegt das Problem für viele Menschen. Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es gibt keinen anderen Weg. Nur Jesus Christus am Kreuz, seine Vergebung für die Sünden, das ist der Weg. Soweit zu diesem Thema. Nun wollen wir uns näher mit diesem Brief beschäftigen. Also dieser Brief war geschrieben an Menschen in unschönen Lebenssituationen, in der Zerstreuung, auf der Flucht. Es ging ihnen nicht besonders gut. Und Petrus wollte ihnen was schreiben, was sie wieder zurückbringt auf das Fundament, was sie bedenken sollen in ihrem Herzen, dass man nicht nur auf das schaut, was einem vor den Füßen liegt, was einem gerade bedrückt, was einem Probleme macht, sondern dass man den Blick mal aufrichtet und ein Stückchen nach oben schaut. Habt ihr noch den Satz im Ohr? Den ersten, der war auch in der Losung irgendwie. Warte mal, wo habe ich ihn? Da. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das ist dieses Danach, nach Ostern. Jesus ist auferstanden. Sie haben es leibhaftig gesehen. der es nicht glauben konnte, der Thomas, der sagte, leg deine Finger rein, leg die Hand drauf auf die Wunde, ich bin es wirklich. Und wenn Christus auferstanden ist, dann ist dieses System, dass wir alle sterben müssen, durchbrochen. Dann ist auch dieser Zwang, ich muss in meinem Leben jetzt unbedingt das und das und das muss ich alles noch machen. Dieses System ist durchbrochen. Wir alle leben ewig, aber an unterschiedlichen Orten. Und viele Menschen wollen das gar nicht hören. Sie wollen, dass nach dem Tod alles aus ist. Dass man für nichts zur Rechenschaft gezogen wird. Dass man hier und jetzt tun und lassen kann, was man will. Es ist dem Menschen bestimmt zu sterben und danach kommt das Gericht. Das ist eine biblische Aussage, das ist keine Drohung, das ist einfach eine Tatsachenfeststellung. Aber es gibt eben, je nachdem, wo man steht, kann es ein bedrückendes, eine Bedrohung sein oder auch eine unwahrscheinliche Befreiung. Ich darf alles abgeben und ich darf mich auf das freuen, was kommt. Was ist eine lebendige Hoffnung? Eine Hoffnung, die in mir lebt. Ich habe mir noch Parallelstellen aufgeschrieben, aber ich glaube, das führt zu weit. Hoffnung ist kein Gefühl, sondern die Frucht der Wiedergeburt. Wenn ich mich an Christus ranhänge und sage, das, was du da getan hast, das soll auch für mich gelten, dann gilt das für mich. Wie kann man wissen, ob man wiedergeboren ist? Wisst ihr, ich habe für mich auch, ich brauche einen messbaren Anzeiger, ob man wirklich dazugehört oder nicht. Das ist mir wichtig, ich will das wissen. Weil es gibt noch so viele schlechte Dinge auch in meinem Leben, wo man sagen könnte, wie kannst du als Christ sowas überhaupt denken oder tun? Oder man erschrickt ja manchmal förmlich vor sich selbst. Wie kann ich wissen, dass ich wiedergeboren bin, dass ich gerettet bin? Wie kann ich das wissen? Weil ich von ganzem Herzen alles glauben kann, was in der Bibel steht. Weil mein Verstand wirklich darunter steht, dass ohne jegliches, da gibt es kein Sträuben in mir, nichts. Und das kann der Normalbürger ohne Heiligen Geist nicht. Ohne Heiligen Geist kann man der Schrift nicht glauben. Das ist unmöglich. Es verletzt den Stolz des Menschen, dass jemand für mich sterben muss. Wiedergeburt kann man nicht glauben. Aber je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr weiß ich, dass es stimmt. Der Gläubige ist durch die Auferstehung Jesu bereits mit neuem Leben erfüllt. Und dann fragt man sich jetzt, was nährt unsere, meine, deine Hoffnung heute? Schauen wir auf die Umstände? Wenn wir in die Medien gucken, mache ich gar nicht mehr so gerne hingucken, auf das eigene Älterwerden gucken, auf so manche Krankheit, auf so manche Not gucken, auf wie mag es weitergehen auch in unserem Deutschland. Wenn wir darauf schauen, kann man schon verzweifeln. Wenn wir aber auf Christus schauen, ist es auf einmal ganz anders. Es ist ein unvergängliches Erbe. Mir hat mal ein lieber Freund von einer Testamentseröffnung berichtet. Da ist jemand verstorben, so ein Onkel, und dann saßen sie da alle und dann wurde dann gefragt, wird das Testament angenommen? Wer möchte das Erbe antreten? Und alle wussten, naja, der hatte so ein bisschen komisch gelebt und der hatte immer nie Geld so richtig und alle haben nee gesagt. Und dann wurde das Testament eröffnet und das war ein Haufen Schulden. So ist dieses Erbe hier nicht. So ist dieses Erbe nicht. Es ist kein Anschuss, keine. Es ist unverwelklich, unbefleckt, unvergänglich für immer. Es ist ein Platz, den wir noch gar nicht richtig fassen können. In der Gegenwart Gottes, es kann nicht zerstört werden. Das, was Menschen sich auf dieser Welt so sammeln, Es gibt ja verschiedene Konzepte so für die Vorsorge. Ne? Ich bin da auch nicht ganz frei von. Ich habe immer mehr zu essen zu Hause, als ich eigentlich brauche. Das ist so. Aber manche versuchen ja wirklich alle Dinge abzusichern. Wir haben mal versucht, Geld anzulegen, ne? Kelly, was denn irgendwie in die Hosen ging vor ein paar Jahren mal, ne? Nicht nur wir. Man kann versuchen, vorzusorgen und stellt fest, es bringt am Ende nichts. Kommt die nächste Inflation oder irgendwas, ist sowieso alles weg. Und spätestens, wenn wir diese Welt verlassen, gehen wir sowieso nackig. Das Erbe, das wir bei Gott haben, hat keinen Makel. Es ist rein, kein Verfall, ewig frisch, aufbewahrt im Himmel, da wo der Böse nicht rankommt, wo auch keine bösen Menschen rankommen. Es bringt eine Sicherheit in Gott. Der Glaube bewahrt uns, aber es ist Gottes Macht, die uns trägt. In Judas 1, 24 steht, der uns vor dem Straucheln auch bewahren kann. Wisst ihr, wie ich mir das so vorgestellt habe? Als Kind hast ja deine Eltern und deine Eltern, die regeln alles für dich und du brauchst eigentlich nur gehorchen und wenn das gute Eltern sind, klappt das meistens auch ganz gut. Dann wird man nachher erwachsen, dann heiratet man, dann hat man wieder einen, der... Und letztendlich, wenn wir auch als ältere Menschen die Verantwortung für unser Leben an Christus abgeben, kann man da eine Gelassenheit erhalten, dass man sagt, mach du, wie es richtig ist. Mach du es so, dass wir bei dir ankommen. Das beten wir manchmal. Und er macht gar keine schlimmen Sachen mit uns, die uns nicht gefallen. Ne? Wir haben so die Hoheit abgegeben. Und das lebt sich ruhiger. Dein Erbe im Himmel ist nicht an äußeren Erfolg gebunden. Du musst dafür nicht kämpfen und jeden Euro mitnehmen. In einer Welt voller Unsicherheiten hat man eine himmlische Versicherung. Versicherungen verkaufen ja auch bloß ein Gefühl letztendlich. Und die Frage ist, was beschäftigt unser Herz mehr, das Vergängliche oder das Unvergängliche? Wisst ihr noch damals die Währungsumstellung zur Wende, als es von Ostmark auf D-Mark ging? Das wisst ihr natürlich nicht. Das hat mich völlig kalt gelassen, weil ich hatte nichts. Die viel hatten, da war die Hälfte weg. Meine Hälfte war genauso viel wie vorher. Nix. So, von D-Mark auf Euro hat mich auch nicht so fürchterlich berührt. Das, ja, ne? Aber nur stell dir mal vor, du hast viel und du versuchst, wir hatten mal einen Bruder, der schon verstorben ist, der hat mitten im Gespräch sein Handy gezogen und erstmal geguckt auf dem Kontostand, ob noch alles da ist. Also wenn man ein bisschen mehr hat, macht das einen manchmal auch ein bisschen nervös. Ne? Wir haben eine himmlische Versicherung, die keiner wegnehmen kann. Und es hat ein Ziel, unser Leben. Wir warten darauf, dass Christus wieder erscheint. Wir müssen uns nicht mit allen Dingen dieser Zeit beschäftigen, nicht jeder Verschwörungstheorie nachhecheln, aber so ungefähr, dass sich die Zeit zuspitzt, dass das so ist, das sehen wir. Wenn man Bibel liest, kann man das erkennen. Und dann kommt das leidige Thema Anfechtungen. Diese Geschwister leben in Anfechtungen. Wozu sind Anfechtungen da? Haben wir manchmal Anfechtungen? Eigentlich immer zu. Dann hast du eine Sache fertig und dann kommt schon das nächste bald hinterher. Da kann man eigentlich drauf warten, dass wir immer zu Anfechtungen haben. In Jakobus 1 steht, meine Brüder und Schwestern, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll zu einem vollkommenen Werk führen, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel habt. Man wächst tatsächlich nur auch in Schwierigkeiten. Es braucht Schwierigkeiten, um den Charakter, den Menschen zu stärken. Das braucht es. Wenn immer alles leicht und einfach geht, bleibt man eine Weichwurst, sage ich mal. Schwielen entstehen beim Arbeiten. Das ist nun mal so. auch im Herzen. Leid ist nicht sinnlos. Leid macht auch was mit den Menschen. Man fragt sich manchmal, also jetzt, als ich das Gespräch mit der Friseurin über ihre Schwester hatte, wenn ich die Nachricht bekommen würde, mein Leben ist in absehbarer Zeit zu Ende. Was macht das mit einem? Worüber denkt man dann nach? Ich habe schon mal so 2-3 Mal das im Leben gehabt, bei Corona und einmal, als ich vom Pferd gefallen war, wo ich wirklich drüber nachgedacht habe, was wäre, wenn du jetzt stirbst? Erstmal, wo bist du dann? Bist du dann wirklich gerettet? Habe ich alles abgesichert, damit es meiner Frau hinterher gut geht? Das habe ich tatsächlich nachgedacht. Und dann bin ich darüber auch zur Ruhe gekommen, wirklich, und habe gedacht, so Gott, wie du das entscheidest, so ist es dann. Und wenn man etwas hat, worauf man sich freuen kann, Gott lässt Prüfungen zu, um deinen Glauben auch zu reinigen, aber nicht, um ihn zu zerstören. Die Frage ist, wie wir auf Prüfungen reagieren. Mit Bitterkeit oder mit Vertrauen darauf, dass es seinen Sinn haben wird? Das ist im Einzelfall, kann das ganz, ganz schwer sein. Und selbst Sachen, die man theoretisch begriffen hat, die durchlebt man trotzdem sehr schmerzhaft. Das haben auch wir schon. Man kann da theoretisch drüber sappeln, aber wenn es einen trifft, dann... Wir leben einen Glauben ohne zu sehen. Wir können nicht wie Thomas unsere Hand auf die Handflächen Jesu legen. Das können wir nicht. Wir können Jesus nicht selber sehen. Wir brauchen Vertrauen. Vertrauen und Glaube gehen Hand in Hand. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Wir sehen zwar die Person Jesu nicht, aber wisst ihr, wenn ich durch die Welt gehe, mir hilft die Natur sehr, sehr zu glauben, weil das nicht zufällig entstanden sein kann, dann hilft es mir, wie die Menschen sich benehmen. Da sehe ich, dass es den Bösen geben muss. Ich sehe die Veränderung, wenn jemand Christ ist. Es muss alles stimmen. Es gibt keine andere Erklärung. Es gibt keine andere Erklärung. Es muss stimmen. Und dieser Glaube dann, der daraus entsteht, der führt zu einer Freude, zu etwas, auf das man sich freuen kann. Ich sehe ja auch, dass diese Welt wahrscheinlich nicht mehr ewig lange so weitergeht, dass sie vielleicht doch nochmal einen großen Krieg anfangen, das sehe ich auch. Aber ich freue mich auf das, was danach kommt. Christus wird Frieden schaffen. Wir werden dieses tausendjährige Reich erleben. Wir werden auch das danach erleben. Und ich bin heilfroh, dass wir jetzt schon die Entscheidung treffen dürfen, auf welcher Seite wir das erleben. Jens hat das mal in einer Predigt gesagt, das ist so, als wenn du eine Sportwette abschließen darfst und du weißt vorher schon, wie es ausgeht. Und niemand hat etwas dagegen, dass du auf den Sieger setzt. Du darfst auf den Sieger wetten. Und das ist kein Betrug. Unsere Freude, die wir im Leben haben dürfen, erwächst nicht immer aus den Umständen. Es gibt doofe Umstände, ganz doofe Umstände. Sondern diese Freude erwächst aus einer Beziehung zu Christus, der Herr ist über alles. Das ist eine übernatürliche Freude, die man anderen Menschen nicht wirklich herzeigen kann. Die gucken darauf und wollen das wahrscheinlich gar nicht. Viele sind im Hier und Jetzt auf den nächsten Urlaub, das nächste Auto, das nächste Haus, auf den nächsten Lebenspartner so fokussiert, dass sie gar nicht weiterschauen können oder auch nicht wollen. Ist meine Freude abhängig von dem, was ich sehe oder von dem, was ich glaube? Was ist überhaupt das Ziel des Glaubens? Die Rettung der Seele. Alles, was wir erleben, auch alle Widerwärtigkeiten laufen letztendlich auf dieses Ziel hinaus. Gott möchte, dass wir gerettet werden. Und er führt uns auch in Lebensumstände. Das kann bei jedem ganz anders sein. Das ist individuell. Manche müssen richtig baden gehen, bevor sie zur Erkenntnis kommen. Bei manchen geht das ein bisschen leichter. Jeder hat seinen Lebensweg. Gott möchte aber, dass die Menschen gerettet werden. Das möchte er. Und nur wenn wir sagen, nein, wir wollen das nicht, dann passiert es nicht. Aber wenn wir uns ihm anvertrauen, macht er den Rest. Wir können das sowieso nicht. Er ist der, der uns an die Hand nimmt, der unsere Schuld bezahlt. Ich habe jetzt die Woche bei Facebook ein Bild gesehen, wie Jesus wohl ausgesehen hat nach der Geißelung vor der Kreuzigung. Das hat mich so schockiert. Ich will das auch, habe das mit Absicht nicht jetzt an die Wand haben wollen, dass das nötig war, auch für mich. Christus hat meine Schuld bezahlt und deine auch. Ja. Es läuft auf dieses Ziel hinaus und das ist kein Trostpflaster, das ist keine billigen Worte. Das war nicht billig. Paulus sagt dazu, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei, aber ich jage ihm nach, ob ich es wohl ergreifen könne, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus nach. Natürlich kann ich nicht von mir sagen, dass ich, mich fragte jetzt unser Küchenchef, Nils, hältst du das alles ein, was in der Bibel steht? Auf Arbeit ist es manchmal noch enger als in der Familie. Man kennt sich in allen Lebenssituationen, auch wenn es stressig wird. Nein, ich halte nicht alles ein. Ich kann von mir aus nicht sagen, dass ich immer alles richtig mache. Tue ich nicht. Aber ich schaue auf Jesus und ich reiche ihm die Hand und freue mich darauf, was er tut. Und dann sagt er, ziemlich zum Ende seines Lebens, der Paulus, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Ich habe den Glauben gehalten. Ein Christenleben ist manchmal auch lange. Mit vielen Anfechtungen den Glauben halten. Haben wir seine Erscheinung lieb? Welches Gefühl löst es in euch aus, wenn ihr daran denkt, dass Christus wiederkommt? Ich meine, wir werden wahrscheinlich alle zu Boden fallen. Hat man Angst davor, dass er wiederkommt? Oder ich würde aber gerne noch dies und das tun im Leben. Komm doch bald, aber noch nicht diese Woche. Ich denke, wir werden sowas von überwältigt sein und wir werden nichts vermissen von dem, was wir jetzt meinen, was uns ganz wichtig ist. Es wird alles übersteigen, was wir uns gar nicht ausmalen können. Wir werden sein wie er selbst. Unvergänglich, unverweslich, nicht mehr an Raum und Zeit gebunden, vollkommen makellos rein, befreit von jeglichem Bösen auch in uns selbst. Den Christen damals ging das auch nicht viel anders als uns heute. In einer Welt voller Unruhe, Chaos und Leid zeigt Petrus den Gläubigen, ihr habt mehr als ihr denkt. Ihr habt Hoffnung. Erbe, Schutz, Freude, Erlösung. Das ist mehr als die Hosentaschen voller Geld. Das sind nicht nur theologische, theoretische Worte, das ist Wahrheit. Abschlussfragen. Was gibt dir, mir, uns heute Hoffnung? Die Umstände oder Christus? Wie reagieren wir auf Prüfungen? Mit Klage oder mit Vertrauen? Leben wir für ein vergängliches oder für ein unvergängliches, ewiges Erbe? Was macht Ostern mit uns? Der Herr ist auferstanden, leibhaftig, wahrhaftig. Amen.